starten wir gleich in die Folge mit einer kleinen Triggerwarnung. Und zwar sprechen wir heute über Essstörungen. Wenn das ein Thema ist, was dich persönlich betrifft oder belastet, dann überleg dir gut, ob du diese Folge anhören möchtest.
Es geht nur darum.
Es geht nur darum. Und wir haben in unserer Beschreibung von der Podcast-Folge natürlich auch ein paar Adressen, wo du dir Hilfe suchen kannst, wenn du sie benötigst. Also wir haben ja schon voll oft darüber geredet in meiner großartigen Modelkarriere, die ich hier gelegt habe, dass ich eben auch immer wieder als mutig gefeiert wurde, dass ich als Frau mit diesen Maßen mich in der
Wahnsinn.
Öffentlichkeit zeige.
Ja, ich habe es dir doch auch schon erzählt.
Ja, das ist mir auch schon
dass
gesagt.
Dass ich so auf dich aufmerksam geworden bin.
Weil ich so mutig war.
Weil ich das unglaublich fand, dass du, also mit einem Körper, mit dem ich mich so ein bisschen auch identifizieren kann, dass ich konnte das nicht fassen, wie du es wagen kannst, dich auszuziehen.
Ja, das ist echt
obszön,
so
fand
hart.
Ich das.
Schlimm eigentlich, ja. Dass man da wirklich, also man kann eigentlich nur drüber lachen
ja.
Und weinen
ja.
Gleichzeitig
ja.
Am besten.
Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris-Influencer, Toja, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine
also
Schuhe.
Ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lack-Pumps.
Doch, die Lack-Pumps.
Genau,
mit
so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen.
Mhm.
Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne?
Mhm.
Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennigabsatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen. Ich bin nicht so die High Heels Maus. Liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps. Das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15. Vibers großgeschrieben und 15 als Zahl. 15% auf eure Bestellung und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers. Mir gegenüber sitzt mal wieder, überraschenderweise, Layla Lowfire.
Schon wieder.
Es stimmt eigentlich gar nicht. Wir sehen uns so selten in real life, denn wir sitzen uns tatsächlich gegenüber. Immer noch.
Ich habe gerade Toyas Brüste angefasst.
Oh ja. Mhm. So, nee, wir nehmen hier heute auf und wir starten jetzt auch direkt mit der zweiten Folge unserer Serie, kann man es jetzt nicht nennen. Wir haben uns ja in der letzten Folge dazu entschieden, über Essstörungen zu sprechen, haben gemerkt, ey, das Thema ist viel zu groß, es gibt viel mehr zu erzählen, wir können nicht einfach abbrechen und wir machen eine zweite Folge und da starten wir es einfach direkt
da,
rein.
Wo wir aufgehört haben.
Da, wo wir aufgehört haben,
geht's jetzt weiter.
Ja, und nicht zu vergessen, dass unsere Generation damit aufgewachsen ist, dick ist schlecht.
Ja, genau.
Und mit dick meine ich alles über eine 38. Also alles über eine 38 ist dick und dick ist nicht gut.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall was, worüber ich dankbar bin, dass, aber also in meinen Augen hat sich das schon geändert, aber vielleicht, weil ich mich auch in Kreisen bewege oder in Bubbles, wie man sagt, auch in den sozialen Medien, wo alle möglichen Körperformen irgendwie präsent sind. Einfach, weil ich selber wähle, weil ich sehen will. Ich habe neulich bei einem Shooting mit der Hair and Make-up Artist, wie heißt denn das? Hair and Make-up Artist. Die hatte zu mir gesagt, sie hat alle ihre, sie ist ihren kompletten Feed durchgegangen und hat geguckt, wem sie folgt. Und sie ist allen Körpertypen entfolgt, die zu weit von ihrem eigenen Körpertyp weg waren.
Mhm.
Und also aber halt, die für sie zu perfekt waren oder nur darauf ausgelegt waren, perfekt auszusehen, vermeintlich. Und das fand ich mega cool irgendwie. Mhm. Ich fühle mich jetzt nicht so getriggert, zum Beispiel, wenn ich sehr schlanke Körper, sehr muskulöse oder trainierte Körper sehe. Ich glaube aber, dass das viel mit Frauen machen kann. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die da viel anfälliger sind. Und wenn die den ganzen Tag damit konfrontiert sind, wie geil der Busen da glänzt und straff rumhopst und der Po ist da und da sind die Muskeln und die muss gar nichts machen, die sieht immer toll und ganz dünn aus. Das macht was mit einem.
Mhm,
also bei voll. Vielen zumindest. Ja. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, sich mal zu fragen, wenn einem das ein schlechtes Gefühl gibt, ob man vielleicht aufhört, einfach diese Medien zu konsumieren.
Mhm. Ich muss sagen, ich bin viel anfälliger, wenn die Leute ähnlich aussehen wie ich, aber ein bisschen anders.
Ah,
weil
okay.
Ich glaube, ich bin ganz oft ganz weit weg von Leuten.
Weil du dich dann identifizieren kannst.
Genau. Also allein schon dadurch, dass ich irgendwie fast 1,80 groß bin.
Mhm.
Ich habe Locken, ich habe riesige Titten, eine schlanke Taille.
Mhm.
Also ich sehe eh anders aus, als würde ich sagen, die meisten Leute, so körperlich.
Mhm.
Und deswegen habe ich gar nicht so dieses Ding, wenn ich so super schlanken Blondinen folge oder so, dass ich denke, da kann ich hinkommen auf irgendeine Art und Weise, weil das ist für mich absurd. Also ich sehe auch nicht so richtig deutsch aus oder so. Also ich bin auch so schlecht zuzuordnen von der Optik, was ich so sein könnte.
Ich bin so, ich lachen muss. Ich auch gerade sagen, ja, ich auch nicht, weil ich im Fitnessstudio war letzte Woche und dann kam die Fitnesstrainerin reingerannt in meinen Raum und meinte, du sprichst doch Russisch, ich brauch dich jetzt.
Voll, aber
und ich so,
auch.
Was? Ich spreche doch gar kein Russisch. Was? Du sprichst kein Russisch. Ich sag, ich weiß, ich sehe vielleicht so aus, aber ich bin doch gar keine Russin.
Voll, du siehst auch super slawisch aus. Finde ich deine Mutter
ja.
Auch krass, ne?
Meine Mutter auch, ja.
Deswegen, das halt, manchmal denke ich das auch noch und dann muss ich mich wieder daran erinnern, dass ihr halt
ich werde eben als, ja. Also auf jeden Fall irgendwas Ostblock.
Ja, voll.
Ja.
Genau, und das also allein dadurch, ne, hatte ich schon immer so Probleme, mich mit anderen Leuten zu identifizieren, die so im Schnitt irgendwie so auf.
Geil. Komm jetzt, wir brauchen jemanden, der Russisch spricht. Komm sofort mit.
Oh Gott. Hast du schon so Sätze, die du auf Russisch lernen musstest?
Ja, Lubli
Vodka. Okay.
Ja.
Ja, whatever. Also, keine Ahnung. Und deswegen kann ich easy halt irgendwie Frauen in 2XS, die blonde, lange, glatte Haare haben, folgen und mir nicht einmal darüber Gedanken machen, dass, wenn ich mir nur genug Mühe gebe, dass ich da hinkommen kann.
Aber siehst du, das ist es bei mir gar nicht, irgendwie dahin zu kommen. Also, ich kann mich auch gar nicht mit denen identifizieren, weil, aber ich glaube, das ist halt mittlerweile so.
Mhm.
Ich kann dir sagen, dass ich, wäre ich heute 20, vielleicht auch Mitte 20, dann glaube ich, hätte ich noch mal ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper jetzt.
Mhm.
Also ich glaube, dass die
besser oder?
Schlechter.
Schlechter.
Ja, definitiv.
Okay.
Also wenn ich mir vorstelle, aufgewachsen zu sein in den sozialen Medien, auch in meinen Teenagerjahren und damit ständig mit diesen Trends konfrontiert zu sein in deiner Findungsphase, weil im Prinzip, du entscheidest ja, so ich sag jetzt einfach mal plus minus 15, bis du vielleicht Anfang 20 bist, wer willst du sein?
Mhm.
Und wie willst du aussehen? Das formst du halt irgendwie alles. Und in dieser Zeit bist du so heftig anfällig. Und ich war das auch.
Mhm.
Und ich hatte ganz, ganz klare Vorbilder optisch auch. So bei mir war es jetzt auch so eine Angelina Jolie zum Beispiel. Also für mich war das, oder Katy Perry. Also ich hatte so optische Idole auch, an denen ich mich schon festgehangen habe. Und ich hatte dann aber halt ein Poster. Oder hab halt dann gegoogelt damals auch schon, hab mir die Bilder dann auf eine CD runtergeladen, damit ich mir die auch dann zu Hause in meinem Kinderzimmer nochmal anschauen kann und durch meine Ordner durchgehen kann, welche Bilder ich cool finde. Aber die ganze Zeit zugeballert zu werden mit Schönheitsidealen, die es nun mal gibt, ich glaube, ich weiß gar nicht, auch wie ich so drauf wäre jetzt.
Voll, ich denke mir das voll oft mit Social Media tatsächlich, weil, also als ich 16 war, habe ich mich erst auf Facebook angemeldet oder so. Also davor war das gar nicht so relevant. Und dann auch mit Facebook, da hat man das erstmal Fotos von sich selbst gemacht. Und jetzt hast du halt einfach so, es ist alles viel schnelllebiger, viel mehr Content. Es ist ganz normal, dass man sich selbst filmt oder fotografiert. Früher war das super peinlich.
Ja, und alle Winkel auch und so hoch auflösend.
Oh mein Gott, die Kameras auch von heute. Ja. Von damals, das war ja wie mit Filter drauf, ne?
Ja.
Und ich glaube schon, dass du viel mehr auf dein Äußeres achtest dann. Bei mir war irgendwie damals vor allem wichtig, so welche Musik hörst du, zu welcher Musik
voll.
Zielgruppe
gehörst du. Das war deine Identität.
Genau, Musik, und so hast du deine Identität aufgebaut und jetzt definiert sich die Identität viel mehr über andere Sachen, die viel näher an seinem Körper auch dran sind und an seinem Auftreten und ja, voll. Ich denke mir voll oft so, wie ist das mal für unsere Kids, ne? Also ich habe gerade kinderfrei und ich habe heute mit meinem Kind telefoniert, so FaceTime. Und mein Kind hat so wirklich, es kann jetzt schon so die Kamera wechseln beim Telefonieren und hat mir dann einfach so wie so einen kleinen Vlog gegeben auf einmal. Und ich war so, oh mein Gott, einfach. Ne? Die wachsen ganz anders auf, mit einer ganz anderen Technik, mit auch einer anderen Technikaffinität. Und für die sind so Sachen ganz normal. Klar, Corona-Baby, natürlich kann das FaceTime und weiß, wie es da irgendwie irgendwelche Emojis macht und so. Es ist krass einfach. Also ich frage mich auch, und es kann ja auch nicht gesund sein, den ganzen Tag deine eigene Fresse anzuschauen. Das denke ich mir auch bei unserem Job immer wieder. Es kann einfach nicht gut sein für deine mentale Gesundheit, wenn du dir so viel ins Gesicht guckst.
Ich frage mich halt so, ab wann, ich meine, ich weiß, von dir weiß ich es nicht. Ich weiß, dass ich mich selber auf jeden Fall, was meinen Körper angeht, regelmäßig bescheiße.
Okay.
Also wie soll ich das formulieren? Aber ich glaube, das ist sehr.
Ich glaube, du hast es mal erwähnt im Podcast, dass du dich gar nicht so wahrnimmst wie im Spiegel oder so, sondern dass du dich irgendwie auf so gewisse Sachen konzentrierst oder so, hattest du, glaube ich, mal gesagt.
Ja, so ist es auch. Aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nicht, dass man denkt, dass ich jetzt irgendwie auf zwei Dampfern fahre. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Sprichwort gibt, aber ihr wisst damit, was ich meine.
Das habe ich bei Weibers gehört.
Ah, wie bei Weibers. Toya fährt immer auf zwei Dampfern.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toya, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia-Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten. Oder ihr macht so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal rein probieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben, HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
So, auf der einen Seite ist es nämlich so, man
aber,
kennt das.
Sorry, aber ganz kurz nur. So Jean-Claude Van Damme-Style? Ja. Fährst du auf zwei Lampen?
Nein.
Rechts und links
Nein, so nicht. Also im Prinzip, ich erzähle gerade zwei Sichtweisen, die ich beide fühle, aber die widersprechen sich.
Okay. Ja, also wie Jean-Claude Van Damme, dann rechts und links.
Das scheint schon, nein, lass den.
Aber der macht den Spagat und fährt auch zwei Dampfer gleichzeitig. Das ist das Sinnbild, was ich jetzt gerne im Kopf hatte von dir.
Wichtig,
aber natürlich ist es eine Metapher.
An der Metapher ist aber vor allem wichtig, dass es um den Widerspruch geht.
Okay.
So, da dieses Bild ist da, glaube ich, ein bisschen irritierend. Also, auf der einen Seite ist es bei mir so, dass wenn ich mich selbst malen würde, das ist oft bei Menschen, die zum Beispiel eine Essstörung haben, so, dass die sich größer, mehr malen, als sie eigentlich sind. Bei mir ist es eher andersrum. Ich glaube, ich würde mich schlanker malen, als ich eigentlich bin. Mhm. Was ich paradox finde, weil ich kenne ja meine Rollen. Und auf der einen Seite kann ich mich so halbnackt ins Netz stellen und habe da irgendwie kein Problem mit, dass ihr meine Rollen seht, weil die sind halt nur mal an mir dran. Auf der anderen Seite finde ich, dass mein Körper so nicht gut aussieht. Mhm. Ich habe aber kein Problem, ihn zu zeigen.
Aber ich glaube fast, dass es so ein ganz normales Verhalten auch ist, was Menschen haben, die schon mal eine Essstörung hatten. Weil es ist ja super schwer, sich selbst wahrzunehmen. Optisch, ne? Ja. Also es ist ja schon schwer, sich auch innerlich selbst wahrzunehmen. Aber äußerlich ist es auch super schwer, sich objektiv wahrzunehmen. Weil du guckst ja immer vor allem auf einen Teil, ne? Und ganz oft guckst du irgendwie, also entweder bist du jemand, der in den Spiegel guckt und sagt, oh, sehen meine Hüften darin nicht gut aus? Oder du bist jemand, der sagt, ah, ich gucke jetzt in den Spiegel und dann gucke ich irgendwie meine Augen an, weil die finde ich schön. Mhm. Weißt du? Und vielleicht bist du ja auch beide Personen in einer Person. Und manchmal bist du so und manchmal bist du so. Ist ja auch irgendwie total.
Ja, kommt drauf an, was ich anhab. Das ist auf jeden Fall wichtig bei
aber
der
so
Frage.
Eine objektive Einschätzung, ne? Von, also du siehst dich ja aber auch sehr oft und Veränderungen nimmst du wahrscheinlich am allerwenigsten wahr, weil du dich ja am öftersten.
Also ich sag mir was, ich habe keinen Ganzkörperspiegel.
Okay.
Ich habe keine Waage auch. Mhm. Ganz wichtig, in meinem Haus kommt keine Waage, weil das ist auf jeden Fall eine Gefahr.
Aber du filmst dich Ganzkörper.
Ich filme mich Ganzkörper, jetzt nicht besonders oft, aber es kommt auf jeden Fall vor. Ich finde aber, dass man in der Kamera per se, je nachdem, wie du natürlich auch einen Winkel wählst, sieht man, finde ich, auch schlanker aus, als man eigentlich ist. Empfinde ich zumindest so. Mhm. Und ich habe keinen Ganzkörperspiegel. Das ist auf jeden Fall crazy, dass es nicht mehr so ist. Der ist kaputt gegangen. Ich habe einfach keinen neuen gekauft. Das ist nicht so, als hätte ich hier eine Maßnahme getroffen. Ich weiß auch nicht.
Schon sowas wie, bei uns gibt es aber keinen Fernseher.
Bei uns gibt es keinen Fernseher. Der ist aber kaputt gegangen. Ja. Nee, ich will mit diesem Widerspruch was anderes sagen. Und zwar, dass ich mich selber, so wie ich aussehe, nicht gut genug finde. Mhm. Ich finde nicht, dass meine Figur gut ist. Ich habe aber kein Problem mit dieser Figur.
Okay.
Also, weil das bin ich. Mhm. Und vielleicht geht das so ein bisschen, damit man es besser versteht, in diese Richtung, dass ich will nicht akzeptieren, dass ich mich jeden Tag schlecht fühlen muss, weil dieser Körper objektiv gesehen nicht unbedingt dem Schönheitsideal entspricht. Hm. Ich möchte das nicht.
Was halt absurd ist, weil du ja schon sehr dem Schönheitsideal entsprichst, ne?
Aber naja, guck mal, wenn du meinen Bauch anschaust, ich habe nicht nur die gerissene Haut, die finde ich auch gar nicht so schlimm, aber ich habe einen richtigen Bauchlappen. Ich habe da ja schon vor einem Jahr von erzählt. Ich habe ja wie so eine Tasche da vorne, wie so ein Bauchbeutel. Das ist wie, als würdest du dir so ein Ticker-Bag kaufen, so ein Bauchbeutel von Eastpak und die vorne hinschnallen, nur dass es mein Bauch ist.
Genau, ich bin mir deiner Bauchtasche bewusst.
Ich kann da, glaube ich, sogar ein Glas drunter klemmen.
Was ich meine ist, du gehst raus aus der Haustür, du wirst nicht diskriminiert wegen deinem Körper.
Nein, das stimmt.
Und so weiter, ne? Also das meine ich, du entsprichst einem krassen Schönheitsideal, so dass Leute dich angucken auf der Straße und sich wahrscheinlich noch sogar denken, dass du überdurchschnittlich schön bist. So.
Fragwürdig, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde.
Ja, ich glaube, ich kann das objektiver beurteilen als du.
Ja, sehe, das ist die, das, wir sind an der Wurzel des Problems angekommen.
Nee, ja, weil, und das ist ganz normal, und ich kenne das auch von mir, die, also gerade auch so in Hochphasen der Essstörung, dass ich in den Spiegel gucke und mir denke, oh geil, ich habe 5 Kilo abgenommen. Und dass ich mir aber dann trotzdem denke, oh, und jetzt sehe ich aber irgendwie voll dick aus. Und weißt du, dieses, dass du parallel diese beiden Wahrnehmungen hast, weil du einfach keine normale Wahrnehmung mehr hast, keine objektive Wahrnehmung mehr über deinen Körper hast, das, weil du zu viel auch deinen Körper teilweise beobachtest, ob sich da irgendwas verändert, weil du hast ja gestern irgendwie 3 Liter Ananassaft getrunken oder so. Das macht dich krank im Kopf und du kannst viele Dinge nicht mehr beobachten.
Aber okay, dann machen wir da einen Haken dran. Aber was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass ich das mache, dass ich meinen Körper dann trotzdem zeige oder darüber spreche oder den so akzeptiere, auch wenn er gefilmt wird oder ich mich nicht schlecht führe, dass ihr wisst, dass ich diesen Bauchbeutel habe, ich zeige den ja auch, dass mich das nervt, dass überall in der heutigen Zeit eben gesagt wird, es geht nämlich genau in die andere Richtung.
Das ist mutig.
Alle Körper sehen so schön aus und du bist toll und perfekt, wie du bist. Und alle Körper sind gleich schön. Mhm. Für mich sind aber nicht alle Körper gleich schön. Ich finde nicht jeden Menschen gleich schön. Ich finde auch nicht jeden Körpertyp gleich schön. Und ich darf das sagen. Mhm. Ich finde aber, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Mhm. Und ich finde, da liegt dieser Unterschied. Dass Frauen, die selber, weil sie ein Gehirn haben, wissen, ich entspreche nicht der gesellschaftlichen Norm. Mhm. Mir wird aber die ganze Zeit von gewissen Accounts eingetrichtert, du bist schön, so wie du bist. Dein Körper ist perfekt. Und du guckst vielleicht an die Runde und denkst so, echt? Finde ich jetzt selber gar nicht. Irgendwie macht mir das einen Druck vielleicht auch, weil ich finde mich eigentlich gar nicht so gut. Also ich muss mich jetzt selber super schön finden, aber eigentlich finde ich das gar nicht so schön und so. Und das ist, glaube ich, so mein Problem, das ich habe. Mhm. Dass ich selbstbewusst sagen möchte, nein, diesen Bauchbeutel finde ich richtig scheiße, der sieht kacke aus, der stört mich, ich würde am liebsten abschneiden. Ich mag mich trotzdem total gerne, auch wenn ich die Stelle total scheiße finde. Und ich darf das sagen. Und nein, sie ist nicht schön.
Weißt du, was mir krass geholfen hat, so mit meinem Körper, ist, ich beurteile den in praktisch und unpraktisch. Also es ist nicht mehr so, keine Ahnung, meine Brüste sind nicht so prall, deswegen sind sie jetzt hässlich, sondern es ist so, meine Brüste sind richtig leer, nachdem ich schwanger war und gestillt habe. Und die sind richtig praktisch, weil ich kann die jetzt falten und dann packe ich die in den BH rein. Und dann finde ich einen BH, der passt. Und zwar viel besser als früher. Mhm. Und die sind nicht mehr so schwer. Wenn ich mal kurz ohne BH rumlaufe, kriege ich keine Risse an meiner oberen Brust.
Aber da fühle ich mich jetzt, würde ich mich selbst verarschen.
Echt?
Ja. Aber
ich meine das wirklich ernst.
Ey, wenn ich meine Titten austauschen könnte gegen die Titten vor 10 Jahren, würde ich die auf jeden Fall vor 10 Jahren wieder nehmen. Machen. Was?
Ich würde es nicht machen, Toya.
Ich würde meinen ganzen Körper vor 10 Jahren eintauschen.
Ich nicht. Ich finde meinen Körper jetzt so viel schöner, aber weil ich den so viel praktischer finde. Ich bin so dankbar für diesen Körper. Meine Titten wiegen mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch weniger.
Ja, meine wiegen das Doppelte.
Ja, gut. Dann ist es bei dir eben anders, ne?
Mein ganzer Körper sah doch viel geiler aus vor 10 Jahren. Klar würde ich den wieder haben wollen.
Mein Körper sah bestimmt objektiv gesehen auch super viel geiler aus vor 10 Jahren. Aber ich will ihn trotzdem nicht mehr zurückhaben. Na, krass. Also
kann ich nicht behaupten.
Ich liebe das jetzt. Und ich meine es wirklich ernst, ne? Ich rede auch darüber, wie ich meine Brust, also weil die Haut so super, es ist nur noch Haut. Und ich rede darüber, wie ich so eine Falttechnik habe, damit die Brüste in den BH reinpassen und wie geil das ist, dass ich jetzt so einen viel, viel kleineren BH als früher tragen kann und nicht das Erste, was die Menschen bei mir sehen, Titten sind. Mhm. Ne? Weil ich konnte sie vorher einfach nie verstecken, egal wie viele Schichten ich anhatte. Man hat immer gesehen, dass ich riesige Titten habe. Mhm. Und die waren prall, die haben wehgetan, die haben jeden Tag wehgetan, nicht nur, wenn ich PMS hatte.
Alter, dass du gestillt hast,
nicht,
Leila.
Man konnte die nicht anfassen.
Dann größer
als
dein Kopf.
Als ich gestillt habe, habe ich mich jeden Tag geschämt dafür, wie ich aussehe.
Aber ich auch. Ich auch.
Und habe mich geschämt, wenn ich mein Kind stillen musste.
Ja, ich auch.
Weil ich riesige schwarze Brustwarzen auch noch bekommen habe, natürlich.
Danke,
weil,
Natur.
Weißt du, warum macht die Natur das? Damit die Babys die Nippel finden. Aber wie sollen sie bitte den Nippel nicht finden, wenn du eh schon Körbchengröße K hast? Weißt du?
Ja, vielleicht also, gerade dann, wenn die so riesig sind.
Oh mein Gott, einfach, ne? Aber es ist halt echt, ja, und jetzt finde ich meinen Körper praktisch und dadurch finde ich ihn schön. Mir fallen viele Sachen leichter als früher. Ich kann beim Sex sogar, kann mir jemand an die Brüste fassen, ohne dass ich schreie und dem eine reinklatsche. Ich kann viel besser laufen gehen, wenn ich Bock darauf habe, was nie passiert, aber es macht nichts. Ich könnte laufen gehen und viele Sachen sind einfach entspannter für mich und deswegen liebe ich meinen Körper jetzt mehr. Und klar, wenn ich mir dann Fotos anschaue von verschiedenen Körpern und ich die nach der Schönheit, nach der Optik beurteilen soll, dann würde ich wahrscheinlich auch immer die pralleren, schmaleren oder sonst irgendwas, ne? Irgendwas, was man halt gesellschaftlich so auch gesehen hat, was man schön finden soll, das hast du ja in dir drin. Niemand ist davon komplett befreit. Wahrscheinlich würde ich die dann auch aussuchen. Aber wenn ich jetzt so für mich entscheide, dann sage ich so, ich möchte gerade einen praktischen Körper haben. Ich möchte einen Körper haben, mit dem ich mich nicht viel auseinandersetzen muss. Genauso wie mit Essen. Ich möchte nicht viel über Essen nachdenken müssen. Mhm. Und das ist für mich so das Gesündeste, was ich gelernt habe, wie ich mit meinem Körper und meinem Essverhalten umgehe. Mhm. Und was mir echt krass geholfen hat.
Ich finde, man darf aber trotzdem auch, also das ist ja sehr selbstbewusst, was du sagst und einfach auch sehr, man könnte ja schon sagen, im Reinen. Ich glaube aber, dass man auch sagen müssen, also man muss sagen dürfen, ich finde meinen Körper, so wie er ist, nicht geil. Und auch wenn er praktisch ist, ich würde ihn gerne optimieren und ich wünschte, er wäre anders. Mhm. Und das ist was mir in der heutigen Zeit so ein bisschen fehlt, weil wenn du das äußerst oder zumindest fühlst, dann geht's in zwei Richtungen. Entweder die einen, die sagen, ja, da machst du deinen Termin aus, super. Oder die anderen, die sagen, nee, du bist perfekt, wie du bist, du musst bleiben, wie du bist auch keine Feministin, wenn du jetzt was änderst, du musst so sein. Akzeptiere und liebe dich, wie du bist. Body Positivity.
Ja, ich weiß, was du meinst. Voll. Und da kann ich natürlich auch, ne, also ich bin ja auch super privilegiert, indem mein After-Baby-Body irgendwie nochmal sogar schlanker war als mein Pre-Baby-Body. Mhm. So, also ich, das ist ja, ich bin da kein Beispiel für oder so, aber dadurch, dass ich halt sehr viel ne, Titten-Thema und so, da wollte ich einfach nur einmal drüber reden, weil ich glaube, viele Leute sagen so, ja, siehst du, habe ich immer gesagt, die hängen irgendwann oder so, keine Ahnung. Ich denke mir so, ja, boah, Gott sei Dank, weil diese riesen Titten unter meinem Kinn einfach, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe das voll, wenn Leute sagen, ey, ich bin damit unzufrieden und so und ich bin auch die Letzte. Ich mache ja auch super viel Showroom-Termine mit Leuten, die auf jeden Fall auch Probleme mit ihrem Körper haben und deswegen zu uns kommen, weil sie noch nicht mal was Passendes zum Anziehen finden. Mhm. Und ich bin da absolut niemand, der dann sagt, ja, aber dann liebt das doch einfach und dann geht's doch auch. Mhm. So, ne? Also ich bin halt nur dafür da, so wir schauen, dass wir den perfekten Badeanzug oder Bikini für dich finden, so dass du am Strand nicht mehr darüber nachdenken musst, dass irgendwas zwickt. Und dass irgendwas fällt. Nicht passt.
Ja, ja.
Und dass du darüber auch noch nachdenken musst, wenn du eh schon damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken, was Leute über deinen Körper denken, dann musst du wenigstens nicht über den Badeanzug nachdenken. Und dafür bin ich da und alles darüber hinaus, muss ich echt sagen, ne? Also du kannst es nur langfristig ändern, indem du darauf achtest, irgendwie als zum Beispiel Unternehmerin, wie wir das jetzt sind, dass du auf Diversität achtest, was Körperbilder angeht, in deinen Kampagnen, in deinem Social-Media-Profil und so weiter, dass du eben nicht sagst, das ist das Model und das sieht so aus. Und ich habe letztens auch, also weil ich ja jetzt Plakate machen möchte, habe ich auch sehr viele Gespräche deswegen geführt und da haben wir auch darüber geredet, es macht was mit einem, wenn man Frauen auf Plakaten sieht, die aussehen wie man selbst.
Voll.
Und es ist einfach eine krasse Macht, die Medien haben, indem sie immer wieder den gleichen Frauenkörpertypen zeigen. Und wenn die das ändern würden, dann würden wir uns alle auch ein bisschen wohler fühlen. Und da geht's nicht darum, dass wir uns alle selbst lieben müssen, aber dass wir uns nicht so ganz falsch fühlen.
Mhm.
Und das.
Ja, oder gar nicht sichtbar fühlen. Also ja. Wäre man einfach gar nicht existent. Genau. Und wenn man die Mode dann kauft, ist ja auch egal, was, welche Art der Mode das ist, dass man das Gefühl hat, es gibt gar nichts für einen. Wie zum Beispiel eben Miss Sixty oder mir ist es vorhin nochmal eingefallen, ganz liebe Grüße an Brandy Melville. Kennst du das noch? Ja. Es gab, ich glaube, es ist ein Brand aus Kalifornien. Es gab einen Brandy Melville Shop hier in Berlin auch am Hackischen Markt. Das war da hier Schönhauser Straße. Ganz unweit von hier, wo wir jetzt sind. Und Brandy Melville war eine Klamottenmarke für junge Mädchen, explizit für junge Frauen, Mädchen. Und es gab nur zwei Größen. Es gab einmal S und ich glaube One Size hieß das.
Wow.
Und das war für mich, ich hatte eine Freundin, die extrem dünn war, aber sehr trotzdem kurvig war. Also die hatte schon immer eine krasse Figur. Also eine Figur wie eine Sanduhr und sehr, sehr, sehr schmal. Einfach, die ist halt so geboren. Und die konnte fast keine Jeans finden. Die hatte halt wiederum ein anderes Problem. Die hat dann halt bei H&M und Zara und Co. keine Jeans gefunden, die an ihrem Körper richtig anliegend waren, weil die irgendwie an meisten Stellen dann zu groß waren.
Und deswegen ist die dorthin, Brandy Melville. Und ich bin dann da mitgegangen, weil ich wollte auch eine Jeans. Und das war für mich auf jeden Fall, neben Miss Sixty, eine der traumatischsten Erfahrungen, die ich je als junge Frau hatte. Da war ich so, das ist nicht so lang her. Da war ich vielleicht 21, 22, also vor ungefähr 10 Jahren, gab's den Shop auf jeden Fall noch. Und mir hat nichts gepasst. Nichts. Dieser ganze Scheiß-Shop war vollgestopft bis oben hin mit Klamotten. Mhm. Und mir hat kein einziges Scheißteil gepasst. Das war so krass. Und ich habe mich noch nie so, also körperlich, so schlecht gefühlt wie da drin. Das war echt heftig.
Das tut mir voll leid. Und ich kann das leider in sehr vielen Bereichen nachvollziehen, obwohl ich nie irgendwie größer als eine Größe 38 war wahrscheinlich oder 40 maximal, wahrscheinlich einmal. Einfach weil, also diese Situation mit, ich gehe in einen Laden und probiere Sachen an und sie sind nicht für meinen Körpertyp geschaffen und du fühlst dich so richtig so ausgeschlossen und du
denkst, wie ein Alien.
Hier ist eine komplette Brand erstellt
worden. Ein Alien.
Die sagt, dass ich scheiße bin.
Es war echt krass.
Und in, also ich mit meinem Körpertyp, kenne das schon so krass, ne? Aber jetzt muss man mal überlegen. Ich glaube, die Durchschnittsgröße in Deutschland bei Frauen ist 42.
Ja, ist es.
Das ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt genauso viele Menschen, die, naja, okay.
Ich glaube, 1,65 oder 1,63. Ja. Also ich bin da genau in der Durchschnitt. Ich bin 1,58 nur. Aber ich glaube, 1,63 ist der, so der Durchschnittsgröße, okay. Und Größe 42, ja.
Und jetzt muss man sich mal überlegen, die meisten so Fast-Fashion-Brands auch. Ne? Gut, es gibt dann vielleicht bei H&M gibt es dann vielleicht noch eine Curvy-Abteilung oder so. Aber auch Zara, also die
ja, bis 44, glaube ich, so, ne?
Aber 44 ist da ja schon, ist da schon Plastik.
Also ich meine, ich habe einen großen Busen und bin ja im Verhältnis dann eher schlank, aber habe halt wirklich einen riesigen Busen und deswegen brauche ich safe immer eine 42.
Ja.
Also
ja, und auch, ne, also
selbst ich komme dann an die Grenzen da, muss man sich mal geben, ne? Also, und das ist nicht nur bei Zara so. Also, auch bei allen möglichen anderen Fast-Fashion-Brands komme ich da an meine Grenzen.
Fakt ist einfach, wenn du eine 42 hast, was absoluter Durchschnitt in Deutschland ist, dann bist du teilweise schon, oder fällst du bei sehr vielen Brands einfach komplett aus dem Raster.
Ja, richtig.
Also, da gibt's schon einfach nur noch ein paar Sachen für dich. Dann werden da auch nicht so viele Sachen von bestellt, weil die ja auf andere Körpertypen ausgelegt sind. Und eine 42 ist ja wirklich auch noch sehr schlank. Also, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, wenn du, guck mal, die Kombination von, du schaust dir auf Social Media Leute an, die geile Sachen tragen, mit, du hast selbst eine Sondergröße, im Sinne von, du hast über 42 und du kannst halt nur die Sachen anziehen, die dir passen. Du kannst sie gar nicht aussuchen nach dem, was dir gefällt, sondern du musst das nehmen, was dir passt.
Ja, voll schrecklich, das ist unmöglich.
Wenn ich mir das vorstelle, also wie kannst du bitte dann ein normales Verhältnis zu deinem Körper aufbauen. Und es muss ja noch nicht mal dieses absolute Selbstliebe-Ding sein, weißt du, dass du sagst, jeder Gramm meines Körpers ist glücklich, nein, wie war das? Sondern es geht ja auch so um Selbstakzeptanz teilweise oder so. Body Neutrality ist ja auch so ein Thema.
Aber ich kann das alles, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann das alles nicht mehr hören.
Aber ich find's zumindest besser als dieses Body Positivity von wegen, du musst deinen Körper jetzt.
Diese ständig, ich habe das Gefühl, Instagram macht einfach jede fucking Woche eine neue Schublade auf mit einer neuen Bezeichnung.
Ja, aber
das ist so verfranst mittlerweile.
Das hat mir voll krass geholfen, kann ich dir sagen. Den Körper neutral zu sehen.
Kann ich gar nicht.
Echt?
Nee, auch andere Körper nicht. Und das meinte ich mit diesen, für mich sind nicht alle Menschen gleich schön.
Okay.
Nicht jeder Mensch ist für mich gleich schön geboren. Das kann sein, ich meine, man sagt ja nicht ohne Grund, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja.
Ich finde vielleicht Dinge schön, die du unattraktiv findest und andersrum. Mhm. Deswegen ist es doch für jeden Menschen, ist es doch einfach eine ganz normale Erfahrung, etwas schön oder nicht, oder jemanden auch weniger schön oder schön zu finden. Vielleicht, weil man anders aufgewachsen ist oder aus einer anderen Kultur kommt oder was auch immer. Und das nervt mich so, dass uns so eingetrichtert wird, alle sind schön. Mhm. Alle Körper sind schön. Nee, für mich nicht. Aber alle sind gleich viel wert.
Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich muss sagen.
Und schön ist auch nicht, und weißt du, was mich so krass an dieser, glaube ich, an diesem Gedanken nervt?
Dein Tour, ja, weiß
ich. Dass schön damit nämlich das ultimative Ziel ist. Mhm. Das ist das ultimative Ding, was du erreichen kannst. Und das ist, was mich so aufregt. Weil das war für mich als junges Mädchen auch ein Grund, warum
ich so Probleme mit mir selbst hatte. Mhm. Weil für mich klar war, das größte Ziel für mich als Mädchen oder als junge Frau ist es, schön zu sein. Mhm. Alle anderen Dinge kommen danach. Und soll ich dir was sagen? Deswegen bin ich lustig geworden, weil ich nicht schön genug war.
Finde ich voll krass. Ich bin zum Beispiel so, für mich hat das Wort schön auch inzwischen eine ganz andere Bedeutung als vielleicht mit 20 oder so, ne? Weil wenn, ich sag voll oft meinen Freunden zum Beispiel oder auch meinen Freundinnen so, dass ich finde, dass sie schöne Menschen sind. Und da ist ja dieses Optische, ist ja nur, ist bestimmt ein Teil, auch ein Teil davon, ne? Also ich sag nicht, dass es das ausschließt, aber das geht schon so auf dieses, du bist so das komplette schöne Paket. Und das finde ich irgendwie, also das finde ich voll angenehm so für mich, weil ich merke, also in den Phasen, wo ich mich selbst mit meinem Körper am wenigsten beschäftige, beschäftige ich mich auch am wenigsten mit den Körpern von anderen. Wenn ich zum Beispiel super viel Kraftsport mache und merke, wie meine Muskeln wachsen und wieder mich mehr im Spiegel angucke und irgendwie gucke, wie mein Hintern wächst und davon auch am besten 30 Fotos auf Instagram poste, sorry dafür, dann merke ich auch zum Beispiel beim Dating, dass ich auf einmal Bodybuildern bumse. Nein, aber weißt du, es macht schon was anderes. Dann achte ich vielleicht nicht so im Sinne von, ich suche mir die Typen nach den Muskeln aus darauf. Aber es ist dann schon so, dass wenn ich dann jemanden sehe mit Muskeln, dass ich das viel mehr so appreciaten kann.
Ist doch voll okay.
Und wenn ich dann aber mich um meinen Körper gerade gar nicht schere, dann ist mir das, also dann finde ich das noch nicht mal attraktiv, wenn jemand so muskulös ist oder so, weißt du? Dann denke ich mir so, oh, so ein Deadbot oder
ja, aber
weißt
du vielleicht,
so.
Ja, ich kenne aber also, das, dann hast du die Anforderungen, die du an dich selbst hast, willst du halt auch oft auch für dein Gegenüber
voll,
haben. Ja. Verstehe ich aber total. Also jemand, der sich zum Beispiel den ganzen Tag mit seinem Körper auseinandersetzt, der Bodybuilding macht oder deswegen auch sehr auf seine Ernährung achtet, wieso sollte diese Person ausgerechnet die jemanden super attraktiv finden, die keinen Sport macht?
Kenne ich aber, ne?
Und extrem viel isst, ohne darüber nachzudenken.
Ich sogar mehr als eine Person.
Ja, gibt es. Es gibt alles auf der Welt. Es gibt alles auf der Welt. Es gibt wahrscheinlich sogar Aliens. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Person, die sich vor allem ultra krass viel mit Schönheit, mit Beauty, mit was auch immer beschäftigt, dass diese Person ein Gegenstück sucht, das ähnliche, ähnlich, wie soll ich sagen, einschätzt, wo das einen ähnlichen Wert hat.
Aber das finde ich, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber was ich unterschreiben würde, ist, wenn die Person sich so krass mit sich selbst auseinandersetzt und mit ihrem eigenen Körper, dass sie auf jeden Fall diese anderen Körper krass sieht. Weißt du?
Ja.
Also, dass das dann niemand ist, der sagt, ja, keine Ahnung, ich hatte dann Sex mit einer Person und ich weiß gar nicht, wie die vom Körper, habe ich eigentlich nicht drauf geachtet. Nee, also was ich halt kenne, sind zum Beispiel wirklich Bodybuilder, die dann aber mit Frauen schlafen, die irgendwie Abgröße 44, 46 mindestens haben und die dann aber darüber erzählen, ne, wie
aber
schön
hey,
das
ist
es
ja auch
war.
Deren Attraction.
Voll,
also es
total.
Gibt ja auch einfach Menschen, die sagen, ey, unter, weiß ich nicht, unter 44 kommt mir keine Frau ins Bett.
Ja,
finde ich nicht attraktiv.
Total, ne? Also dann muss ich halt sagen, also es muss dann nicht unbedingt auch eine krass trainierte Person sein, aber der Fokus ist halt einfach viel mehr da. Und das finde ich ist halt total normal, wenn du dich selbst so mit dir auseinandersetzt, dann achtest du auch permanent bei anderen drauf. Und dann kommt auch wieder dieses Vergleichen viel mehr hoch und so. Deswegen, also ich finde es echt am entspanntesten, und das kann man ja auch schlecht kontrollieren, ne? Wenn ich diese Phasen habe, wo ich mich gar nicht irgendwie so großartig angucke, aber wann passiert das schon mal? Also
eine letzte Sache, wo ich noch gerne drüber sprechen würde, ist Essverhalten auf Instagram oder in den sozialen Medien. Es gibt ja unfassbar viele Accounts, die sich mit Essen, Rezepten etc. auseinandersetzen. Da geht es jetzt nicht unbedingt nur um Gewichtsreduktion, aber schon um, ich sag mal, wir haben auch schon oft drüber geredet, dieses Healthy Girl Life oder wie auch immer das heißt. Was war das nochmal für eine Schublade? Wie hieß die? Everyday Healthy
Girl?
That Girl, ja. Also so, wie kannst du möglichst healthy, dein Body is your temple Style leben? Und das ist auf jeden Fall was ich zum Beispiel, das wirkt so harmlos, das finde ich voll gefährlich.
Ja, das ist für mich genau das Gleiche, was wir gesagt haben mit der Weizengras-Diät und dann vorne dran ist noch so, oh, Britney hat hier eine Fettrolle.
Ja.
Also für mich genau das Gleiche, nur anders verpackt. Das ist so, ich bin that girl, was ja schon mal so impliziert, also weißt du, das Girl, einfach, dass es hinkriegt irgendwie. Und dann sieht mein Leben so aus, wenn du es nicht so machst, hast du nichts im Griff. Und dann bin ich auch noch im besten Fall super schlank, trage nur hier Vanilla-Lifestyle-Klamotten.
Schrecklich.
Und, ne, also nicht, um diese Frauen abzuwerten, die das machen. Aber diese Botschaften, die das halt unterstützt, sind total gefährlich, finde ich auch.
Ein super Zeitpunkt, um einen O-Ton einzuspielen, finde ich. Und zwar von Luisa Dellert, die nicht nur eine super Moderatorin ist, sondern auch Aktivistin. Und sie postet auf Instagram immer wieder Content, der mich zum Nachdenken anregt.
Bei mir sind es tatsächlich zwei Erinnerungen, die ganz prägend bei mir im Kopf geblieben sind. Und das ist zum einen wirklich so meine komplette Kindheit, in der ich immer aufessen musste, bevor ich spielen gehen durfte. Oder ja, das Wetter ist angeblich nicht gut geworden, wenn ich den letzten Biss nicht auch noch verdrückt hätte. Ich glaube, das kennt viele von euch. Das hat mich wirklich sehr geprägt, muss ich sagen. Und zum anderen gab es einmal in unserem Schwimmbad im Dorf die Situation, dass ich mir Pommes geholt habe und ich hatte immer voll Bock auf Mayo und Ketchup. Und da saß dann so ein Junge neben uns allen und der hat so völlig ungefragt zu mir gesagt, boah, du wirst damit aber eine richtig fette Kuh. Und das hat mich ganz, ganz dolle verletzt und ich weiß das noch bis heute, wie sich das angefühlt hat in dem Moment. Und seitdem habe ich tatsächlich, wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin im Sommer, keine Mayo mehr draufgenommen, weil ich dachte, er sagt das wegen der Mayo, warum auch immer. Aber ja, das sind schon Dinge, die im Kopf bleiben. Ich habe in meinem Freundeskreis ganz, ganz viele Freundinnen, die super groß sind. Und ich bin echt die Kleinste in der Gruppe. Und wir kennen uns alle schon seit der Kindheit und haben die Schulzeit auch zusammen durchlaufen. Und da weiß ich noch, dass es für mich immer richtig schlimm war, wenn alle die Miss Six die Hosen anhatten und es bei denen so toll aussah, weil die ja wirklich so geschnitten waren, dass du eigentlich eine mega schlanke Taille haben musstest. Und dann hat man ja noch bauchfrei getragen und dann hat der Tanga so ein bisschen noch rausgeguckt und so. Und bei mir hat diese Miss Six die Hose nie gepasst, weil ich einfach breite Hüften habe. Und das war für mich immer voll schlimm und voll traurig, dass ich diesen Trend nicht so mitmachen konnte und hat auch voll oft dazu geführt, dass ich dann abends nicht mit weggegangen bin oder dann ja auch relativ schnell angefangen habe, immer irgendwelche Diäten auszuprobieren, wenn das auch schon irgendwie in irgendwelchen Zeitschriften stand, die meine Oma auf dem Tisch liegen hatte. Also das Thema Körper hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt und ja, auch gerade, ich erinnere mich noch an den Bravo-Starschnitt von Britney Spears. Da es gab so einen Starschnitt, da war sie so bauchfrei. Und der hing bei mir im Zimmer. Und ich habe die halt jeden Morgen gesehen und habe mich dann angeguckt und dachte so, wow, kann ich nicht tragen. Und das hat mich schon beeinflusst, würde ich sagen.
Ich würde gerne noch einen O-Ton von Sammy, Summer geht's noch, auf Instagram vorspielen. Sammy ist Influencerin. Sie ist aber vor allem ein super lustiger Charakter. Ich sag das deswegen, weil Sammy für mich die besten Get Ready With Me's von ganz Instagram macht. Ich lach mich tot, wenn die diese Dinger macht. Ich habe Sammy gefragt, wie sie das Ganze sieht. Und das hat sie uns erzählt.
Die allerfrühesten Erinnerungen sind auf jeden Fall Ende Kindergarten, Anfang Grundschule. Es gab bei uns zu Hause eigentlich schon immer viele Regeln, wenn es ums Essen geht. Ab einer gewissen Uhrzeit darf nicht mehr gegessen werden, was genau gefrühstückt werden darf, was für Lebensmittel gesund sind und welche nicht. Und dass mir immer schon und tatsächlich auch als Kind schon nahegelegt wurde, es wäre besser, ich würde ein bisschen weniger essen und ich hätte ganz schön viel Hunger. Für ein Mädchen, als ich dann ein bisschen größer geworden bin, gab es dann bei uns zu Hause auch Essensregeln, ne? So dieses klassische, wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Es wird der Teller immer leer gegessen. Das ist aber die Ausnahme immer für mich, dass gesagt wurde, so außer bei Sammy. Bei Sammy können wir ja alle schon sehen, dass sie schon genug gegessen hat. Dann habe ich trotzdem, natürlich bin ich auch damit aufgewachsen, die Familienmitglieder und Bezugspersonen zu sehen, die sich selber Essensregeln gemacht haben, was natürlich auch abgefärbt hat. Aber dieses so zu Hause und mein Essverhalten wurde einfach kommentiert, seit ich denken kann. Und als eben nicht normal oder zu viel. Ja, so war das. Ich finde, Popkultur spielt mit die wichtigste Rolle. Das beeinflusst uns ja alle, ne? Also irgendwie sowohl die Erziehungsberechtigten, unsere Eltern damals und alles, was wir damals konsumiert haben. So, ich habe schon super früh super viel Fernsehen geguckt und die Bravo Girl Girl, nee, die Mädchen und die Bravo Girl zum Beispiel geholt. Und es ging immer darum, es ging um Diäten. Ich habe so viele Diäten gemacht, bis ich 15 war. Das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der 7. Klasse kollektiv mit meinen Mitschülerinnen eine Kohlsuppendiät gemacht habe, weil wir war einfach dann das neue Ding und wir wollten natürlich alle abnehmen. Alle wollten immer abnehmen. Es wurde natürlich auch suggeriert, ne? Frauen im Fernsehen wurden immer darauf angesprochen, schlanke Frauen wurden immer darauf angesprochen. Irgendwie Frauen, die Größe 36, 38 getragen haben, waren curvy und dick und mutig, dass sie draußen waren. Und überall auf den Laufstegen, bei allen Marken, egal wo, es ging entweder um Diäten und Abnehmen oder es ging darum, wie gut es ist, dass man schlank ist. Und natürlich setzt sich das in allen Köpfen wieder und hat sich so in der Erziehung wieder gespiegelt und natürlich auch in meinem eigenen Selbstbild und sich bei mir dann in der Binge-Eating-Störung auf jeden Fall etabliert, die ich sehr, sehr, sehr lange hatte und mit der ich immer noch kämpfe, weil das so tief in meinem Kopf drin ist, dass mein Leben erst gut sein wird, wenn ich schlank bin und dass ich es auch erst dann verdient habe, glücklich zu sein. Und da habe ich wirklich, musste ich viel Therapie machen, um auch nur ansatzweise da rauszukommen und es kriegt mich heute immer noch. Also das ist wirklich unheimlich schwer. Ich finde, die Medien haben da eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung, der sie bis heute nicht zu Genüge nachkommen, weil man ist natürlich davon beeinflusst, was man sieht, was man konsumiert und es waren immer auch diese Schlagzeilen, dieses Kilo-Alarm und dann waren da irgendwelche Fotos von Britney Spears oder Halle Berry am Strand, einfach ganz normale Bilder, aber es war dann so, was soll die Zellulite da und sowas oder im Fernsehen, wie einfach Moderatoren Frauen darauf angesprochen haben, dass es vielleicht unvorteilhaft ist oder es besser wäre, sie wären schlanker und es ging wirklich ein Großteil meiner Kindheit um Jugend, zumindest was Frauen angeht, nur darum und das spielt eine Riesenrolle und ich würde mir wünschen, dass würde sich noch viel, viel mehr verbessern.
Tatsächlich hilft es mir am besten so neben der ganzen Therapie, die ich gemacht habe. Ich habe eine Körpertherapie gemacht, wo das auch ein großes Thema war. Ich bin immer im Austausch mit meinen ganzen Freundinnen und Freunden, die echt fast alle auch Probleme mit ihrem Körper haben, aus ähnlichen Gründen. Das sind natürlich alles Sachen, die grundsätzlich helfen. Aber was so akut hilft, ist mir klar zu machen, so okay, alles klar, ich kann mir jetzt was Gutes tun und dann benutze ich meinen Körper meistens. So kann man es, glaube ich, nennen. Den Körper benutzen hilft mir am ehesten von diesen ganzen Gedanken, was die Kontrolle über Essen, Körper und Gewicht angeht, irgendwie hinwegzukommen, indem ich einfach was Schönes mache, also was Schönes unternehme, also wirklich aktiv was mit meinem Körper mache, ihn bewege, ihn benutze, mir was selber was Gutes tun, also ne, wie mir was Leckeres zu essen zu machen tatsächlich, weil das macht man ja auch mit den Händen und dann einfach zu spüren, so okay, der Körper ist dafür da, damit wir hier zusammen durchgehen, durch dieses ganze Leben. Und wenn ich mir selber dann was Gutes tue oder ich lege mich auf meine Akupressurmatte, ich masturbiere, ich gehe zum Sport, ich ziehe mir was Schönes an, ich mache mich fertig, ich esse irgendwas, was ich richtig lecker finde. Tatsächlich lenkt mich das von diesen Zwangsgedanken ab, wenn ich einfach gut zu mir bin. Und das ist immer noch ein Kampf und das muss man sich hart erarbeiten. Und es ist, jeden Tag gibt's Reminder in jeglichem Umfeld, egal privat oder in der Öffentlichkeit, also im Sinne von allem, was wir konsumieren, die einen daran erinnern, dass vielleicht irgendwas nicht gut mit einem ist. Aber wenn ich meinen Körper benutze und ein gutes Körpergefühl herstelle, dann kann ich das am allerehesten ablegen. Und das ist mein Number One Tipp. Außer Leute, wenn es euch wirklich nicht gut geht, geht zur Therapie. Das wäre auf jeden Fall gut, ja.
Ich musste gerade so hart lachen, einfach ja. Bei Frauen, die eine Größe 40 haben, die
38.
38, 40, hat sie, glaube ich, gesagt. Nee,
36, 38 hat sie gesagt. Nein. Die mutig sind, ja.
Okay, ich habe 38, 40 verstanden. Egal, auf jeden Fall Frauen, die halt sehr, sehr schlank sind, die dann als mutig gefeiert werden dafür, dass sie auf die Straße gehen, dass sie rausgehen. Da muss ich echt gerade mal richtig hart lachen. Und es war auch, also wir haben ja schon voll oft darüber geredet in meiner großartigen Modelkarriere, die ich hier gelegt habe, dass ich eben auch immer wieder als mutig gefeiert wurde, dass ich als Frau mit diesen Maßen mich in der
Wahnsinn.
Öffentlichkeit zeige.
Ja, ich habe es dir doch auch schon erzählt.
Das ist mir auch schon
dass
gesagt.
Dass ich so auf dich aufmerksam geworden bin.
Weil ich so mutig war.
Weil ich das unglaublich fand, dass du, also mit einem Körper, mit dem ich mich so ein bisschen auch identifizieren kann, weil auch diese riesigen Möpse und dass ich konnte das nicht fassen, wie du es wagen kannst, dich auszuziehen.
Ja, das ist echt
obszön.
So
fand
hart.
Ich das.
schlimm eigentlich, ja. dass man da wirklich, also man kann eigentlich nur drüber lachen ja. und weinen ja. gleichzeitig ja, ja. am besten.
Ja. Jetzt kommen wir zu einem O-Ton einer Ärztin. Ihr Name ist Lisa und sie ist selbst Betroffene einer Essstörung und spricht nicht nur über ihre eigenen Erfahrungen, sondern auch auf die gesundheitlichen Auswirkungen. Sondern auch über die gesundheitlichen Auswirkungen, die Essstörungen auf Betroffene haben können.
Mein Name ist Lisa, ich bin Ärztin und Psychologin, arbeite in einem Krankenhaus und mache nebenher noch Coachings für Frauen oder Betroffene von Essstörungen und Kinderwunsch bei oder nach Essstörungen und Zyklusstörungen, auch im Zusammenhang mit Essstörungen. Ja, der Grund, warum ich mit Essgestörten oder betroffenen Angehörigen zusammenarbeite, ist, dass ich eben selbst auch eine sehr lange Geschichte einer Essstörung mit mir rumtrage und ich mir zur Aufgabe gemacht habe, eben auch Betroffenen zu helfen und mein Wissen sowohl als ehemalig Betroffene als auch Psychologin und Ärztin in meine Arbeit einfließen zu lassen. Ja, die Frage, ab wann man von einer manifesten Essstörung spricht, finde ich sehr schwierig zu beantworten. Natürlich gibt es die Diagnosemanuale, DSM und ICD, an denen man sich orientiert, gerade wenn man eben die Diagnose stellen möchte, die ganz klare Kriterien dafür haben, ab wann spricht man von welcher Essstörung und welche Kriterien müssen dafür jeweils erfüllt sein. Und gleichzeitig gibt es ja auch da wieder Unterformen wie atypische Essstörungen, wo man bestimmte Kriterien nicht erfüllen muss. Das ist das eine. Dann ist das andere der Leidensdruck der betroffenen Person und vielleicht auch des Umfeldes. Manchmal ist es ja auch so, dass die betroffene Person vielleicht noch gar nicht oder überhaupt nie den Leidensdruck verspürt unter der Essstörung. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, insbesondere wenn die Person volljährig ist, ist es da überhaupt, also wem steht es denn überhaupt zu, die Diagnose zu stellen oder den Verdacht zu haben, wenn die Person vordergründig jedenfalls vielleicht gar nicht darunter leidet. Zu mir persönlich kommen natürlich nur Personen, die selbst den für sich, also sie brauchen nicht mal eine Diagnose. Ich bin ja nur, also arbeite in dem Bereich ja nicht als Therapeutin, sondern nur als Beraterin. Also da habe ich ein bisschen freieres Spiel. Aber es ist natürlich, finde ich, auch immer schwierig, ja, weil gerade zum Beispiel auf Social Media sieht man ja immer mehr, finde ich, so wie gestörtes Essverhalten geradezu normalisiert wird oder auch gehypt wird, wo ich halt sagen muss, das wäre für mich zum Beispiel nicht gesund gewesen. Was ja nicht heißt, dass diese andere Person das gar nicht so exzessiv betreiben muss, wie sie es vielleicht vorgibt oder vielleicht sich selber gar nicht so eingeschränkt fühlt. Ja, deswegen, da muss man auch immer genau, glaube ich, differenzieren, was man aber ja gar nicht kann, wenn man einfach nur soziale Medien konsumiert. Also schwieriges Thema, ab wann man von der Essstörung spricht. Und im Endeffekt, finde ich, geht es auch viel um den Leidensdruck und sicherlich auch um das körperliche Wohlbefinden der Person, wenn natürlich die Gesundheit so auf dem Spiel steht, dass man auch, also dass auch Lebensgefahr herrscht, dann muss man natürlich auch frühzeitig eingreifen. Aber so mal im Großen und Ganzen finde ich so ganz typische Verhaltensweisen sind, dass man nicht mehr an sozialen Events teilnimmt, dass man sein eigenes Essen mitbringt, dass man Ausreden findet, nicht mitzuessen, weil man schon gegessen hat oder also behauptet, man hätte schon gegessen oder später noch isst. Exzessives Sportverhalten, das Essen extrem in gesund und ungesund einteilen. Das sind nur Beispiele. Es gibt natürlich andere Facetten der Essstörung, die ich jetzt gar nicht benannt habe, die aber auch vielleicht für die Betroffene ganz typisch sind. Also es gibt schon so Warnhinweise, die darauf deuten, dass eine Person sehr gefährdet ist, da in eine Essstörung zu rutschen oder vielleicht schon da drin ist. Ich bin da sehr hin und her gerissen bezüglich der gesellschaftlichen Faktoren, ob es die gibt, die Essstörungen begünstigen. Ich habe nun mal eine und als ich die entwickelt habe, da gab es noch kein Social Media und noch kein Germany's Next Topmodel. Und ich habe die trotzdem bekommen. Deswegen, es gibt die immer schon und gab die immer schon. Es gibt die auch in Afrika, wo Essen jetzt nicht so einen Stellenwert hat oder vielleicht auch nicht so nahbar ist wie bei uns. Es gab die auch im zu Nachkriegszeiten natürlich in einem ganz anderen Ausmaß. Das versteht sich nicht unbedingt von selber, das ist sicherlich so. Aber was ich auch ganz viel beobachtet habe, ich habe viele Menschen in meinem Coaching gehabt, die gerade in der Corona-Zeit ihre Essstörung entwickelt haben, weil sie viel auf Social Media waren und viel Also einfach das, was vorgeschlagen wurde als an Ernährungshorizonten und Sportpensen, das einfach sehr ausgefeilt haben und sehr restriktiv und exzessiv betrieben haben. Also das habe ich wirklich erstaunlich, fand ich sehr erstaunlich und also dass es so viele Betroffene gab, die wirklich vorher gar nicht so gar nichts mit Essstörungen am Hut hatten und dann plötzlich so abgedriftet, sage ich jetzt mal, sind in dieser Pandemie. Also das zeigt aber auch eher, dass so eine Pandemie oder so eine außergewöhnliche gesellschaftliche Situation auch einfach psychische Erkrankungen oder vielleicht noch nicht richtig manifeste Erkrankungen, aber so Tendenzen begünstigt. Das, glaube ich, ist aber nicht nur bei Essstörungen, sondern auch bei Alkoholismus und Depressionen so gewesen. Es gibt tatsächlich sehr viele niederschwellige Angebote. Also in jeder Stadt muss man nur googeln, Angebote für Betroffene oder für Angehörige von Betroffenen. Es gibt auch fast überall anonyme Gruppen, also anonym, so wie die anonymen Alkoholiker, gibt es auch für Essstörungen, also so Selbsthilfegruppen. In vielen großen Städten gibt es Unikliniken, die sich auf Essstörungen spezialisiert haben. Ich selber habe auch viel Therapie wahrgenommen. Also ich war mehrfach stationär in Kliniken und es war auch sehr gut und wichtig für mich, wenngleich die mich jetzt nicht gesund gemacht haben, aber die haben mich schon alleine körperlich auf ein Niveau gebracht, wo ich wieder meinem Alltag nachgehen konnte. Und sicherlich hat jeder stationäre Aufenthalt mir ein Stück Halt gegeben und mich weitergebracht. Also auch wenn das hart klingt, ist es nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass ein stationärer Aufenthalt einen wieder gesund macht. Das kann mal sein, gerade wenn man gerade ganz frisch eine Essstörung entwickelt hat und wirklich nur so ganz kurz abgedriftet ist, ja, wie so eine Krisenintervention. Oft braucht man mehrere Anläufe, so wie es bei Drogensüchtigen halt auch oft ist, dass sie nicht mit der ersten Entzugsklinik gesund werden, sondern das halt einfach ein Prozess ist. Manche schaffen es vielleicht dauerhaft auf ein besseres Niveau, manche schaffen es gar nicht und viele schaffen es aber auch. Also ich bin da ganz, ganz große Befürworterin von Annehmen an Hilfe, was man kriegen kann und notfalls, wenn man sich das leisten kann, eben auch selbst investieren. Das war, was mir persönlich auch unglaublich weitergeholfen hat, weil ich wusste, wenn ich das selbst investiere, wenn ich mein eigenes, selbstverdientes Geld in die Hand nehme, dann möchte ich auch, dass es am Ende Früchte trägt. Und manchmal hilft das auch einfach tatsächlich.
Jetzt kommen wir zu einem O-Ton von Kira. Kira berät beruflich Betroffene von Essstörungen und hat uns ein bisschen was mitgebracht heute.
Hallo ihr Lieben, ich bin Kira. Ich bin Coach und Mentorin für Frauen mit Essstörungen und habe 2017 den Slow Food Journey Podcast gegründet, in dem es rund um das Thema Heilung von Essstörungen geht. Ab wann sollte man sich Hilfe suchen? Das ist eine total gute Frage. Und auch die Frage, was ist noch normal? Ich sage immer gerne, du solltest dir dann Hilfe suchen, wenn du merkst, dass ein bestimmtes Verhalten in der Beziehung oder in deiner Beziehung zum Essen zwanghaft ist und du nicht damit aufhören kannst. Das heißt, wenn es ganz strikte Regeln zum Beispiel für dich gibt, von denen du nicht mehr loslassen oder nicht mehr abweichen kannst, es so eine Art Sucht- und Abhängigkeitscharakter gibt, dann solltest du dir auf jeden Fall Hilfe suchen, und zwar sobald du das merkst. Es gibt Zahlen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Bereich Essstörung oder über Menschen mit Essstörung. Und zwar ist es da aktuell so, dass 61 von 1000 Mädchen und Frauen eine Essstörung haben, unterschiedlichster Form, und 18 von 1000 Jungen und Männern. Dass die Grauziffer, die Dunkelziffer, die wird noch sehr, sehr, sehr viel höher sein. Das sind nur die Zahlen, die diagnostiziert wurden, weil sie zum Hausarzt oder zu einer anderen Anlaufstelle gegangen sind und somit registriert sind als Betroffene einer Essstörung. Aus meiner Sicht gibt es dieses normal oder auch normale Beziehung zum Essen heutzutage oder auch grundsätzlich gab es das noch nie und gibt es heutzutage noch viel weniger. Doch was halt heute passiert und was so verstärkende Faktoren sind oder auch gesellschaftliche Faktoren, ist das Miteinander vergleichen, ist das Bewertungssystem von Körperformen, von Essverhalten, von Ernährungstrends, die ja auch immer weniger und immer bunter werden, und dazu noch die Digitalisierung, die Auseinandersetzung mit Social Media, dass wir den ganzen Tag mit Impulsen aus der ganzen Welt konfrontiert sind. Das trägt alles ein Stück weit dazu bei. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch umso wichtiger, bei sich, also lernen, bei sich zu bleiben, lernen, ein Gefühl für sich selbst zu bekommen, lernen, ein eigenes Körperbewusstsein zu entwickeln, auf dem individuellen Weg zurück zu sich selbst, zurück zu einer gesunden Beziehung mit dem Essen, mit dem eigenen Körper. Dafür gibt es nicht die eine Pauschallösung oder den einen Weg, sondern es gibt so bestimmte Themen, die dabei sicherlich auftauchen, wie zum Beispiel innere Verletzungen, innere Kindarbeit, Glaubenssätze, unverarbeitete Emotionen, kleine bis hin zu große Traumata, die sich im Körper abgespeichert haben und heutzutage blockierend in der Gegenwart wirken. Also da gibt es einige Themenbereiche, die auf jeden Fall für jeden auf dem Weg auftauchen, doch in unterschiedlicher Form und auch in unterschiedlicher Reihenfolge. Insofern gibt es keine Pauschallösung, doch es geht um die Beziehung zu dir selbst. Wieder du selbst zu sein, dich wieder in dir zu Hause und wohl zu fühlen und verbunden zu fühlen.
Es ist krass, es ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben jetzt 2 Folgen darüber gesprochen. Mhm. Ich hoffe, viele Menschen, die das jetzt hören, fühlen sich verstanden. Ich kann es auch verstehen, wenn Menschen das jetzt hören und sich denken, was wollen die eigentlich von mir? Ich habe irgendwie 4, 5 Größen mehr als die. Wie können die über Essstörungen sprechen? Verstehe ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Wir haben uns auch überlegt, was wir noch mitgeben können am Ende so als Hilfestellung für Leute, die vielleicht noch aktiv auch damit zu kämpfen haben, vielleicht gar nicht mehr in Essstörungen sind, aber immer noch so diese Nachwehen nicht loswerden. Und man kann auf jeden Fall sagen, die gute Nachricht ist, jede zweite Essstörung kann man, also mehr als jede zweite Essstörung sogar, kann man erfolgreich behandeln. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, geil, weil viele Essstörungen werden ja einfach auch nie diagnostiziert, werden immer für sich behalten. Ich habe keine Diagnose von meinen Essstörungen bekommen.
Ich habe das nie jemandem erzählt mit dem Kittel an.
Voll.
Nie.
Also ich dachte auch irgendwie, das ist ja normal, jeder hat ja ein Problem mit Essen. Mhm. Und das ist ja was man selbst, ne? So wie man das selbst kontrolliert, wie man sein Gewicht selbst kontrolliert in der Essstörung, so muss man eben auch kontrollieren, dass es wieder weggeht. Und das wollte ich aber trotzdem nochmal mitgeben. Und je früher man sich in Behandlung begibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, wieder gesund zu werden. Und eine medizinische Behandlung kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben es jetzt gerade von Sammy gehört, dass sie eine Körpertherapie gemacht hat. Mhm. Kann ich mir noch gar nicht viel drunter vorstellen. Mhm. Aber klingt auf jeden Fall schon mal gut, dass es da Leute gibt, die eine krasse Expertise in diesem Bereich mitbringen. Und es können Gesprächstherapien sein. Es kann eine ambulante, teilstationäre oder stationäre Therapie sein. Oder einfach auch eine Psychotherapie als Fundament. Mhm. Und es gibt sogar Ernährungstherapien, was ich auch ganz interessant fand. Es gibt auch sehr viele Coaches, die Sachen anbieten in die Richtung. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Coachings.
Ja, Coach ist kein gesicherter Begriff. Genau. Bitte daran denken, jeder kann sich Coach nennen.
Also wenn es euch hilft, super, aber das kostet meistens viel Geld. Und wie Tuja gesagt hat, ist nicht gesichert. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr euch da professionelle Hilfe holt mit einer guten Expertise dahinter. Und ansonsten findet ihr in unseren Shownotes auch wirklich nochmal die Hilfestellung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Ja.
Und gewisse andere Infos noch.
Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich freue mich auf nächsten Montag, wenn wir uns hier in unserem kleinen heimeligen Podcast wieder treffen. Bis dahin könnt ihr gerne bei Instagram vorbeigucken, @vibers. Könnt eine Nachricht schreiben, ein bisschen rumherzeln.
Mich würde es interessieren, was euer absurdestes Ding ist, was ihr in eurer Kindheit über Essen erfahren habt. Also ob das jetzt ist, dass ihr irgendwie gewisse Sachen nicht essen durftet als Kind oder gewisse Sachen essen musstet.
Wenn ihr Kaugummi esst, dann wächst da ein Gummibaum. Aus, ja. Nee, der Apfelkern. Nee, was? So ein Apfelkern war das, ne? Keine Kerne essen, sonst wächst ein Baum aus dem Bund raus.
Gibt ja so viele. Schreibt uns das gerne in die Kommentare unter unserem letzten Post. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gehen wir jetzt was essen?
Wir gehen jetzt was essen. Tschüss.